Hinweis: Es folgt ein Disclaimer. Für diesen Podcast wurde eine umfangreiche Recherche angestellt. Mehr als 20 ZeitzeugInnen befragt, ExpertInnen hinzugezogen sowie Akteneinsicht in offiziellen Archiven genommen. Und dann alles frei erfunden.
Ihr hört die Einkreisung.
Ein True-Crime-Podcast aus der Zeit der kommunalen Gebietsreform.
Mit Sarah Giese und Christoph Thiemann.
Unser Produzent im Studio ist Johannes Kraas.
Folge 1. Blutrote A. Sonntag, der 5. Januar 1975, ist ein kalter, trüber Tag. Die Bocholter A ist eigentlich kein sonderlich großer Fluss, aber die Regenfälle der letzten Tage haben die A an vielen Stellen über die Ufer treten lassen. Das sogenannte Winterhochwasser kommt in diesen Jahren immer wieder vor. In der Nähe des Flusses spielen an diesem Tag zwei in dicke Anoraks gemummelte Kinder. Susanne, 10, und Moritz, 11 Jahre alt. Nach dem Gottesdienst, als das Wetter nach so vielen Tagen Dauerregen endlich aufklarte, sind die Kinder mit ihren Rädern hierher an die A gefahren. Sie wohnen nur wenige Kilometer entfernt auf zwei benachbarten Höfen in Liedern, einem Stadtteil von Bocholt, der bis vor kurzem noch eine eigene Gemeinde war. Jetzt stehen die beiden Kinder auf einem kleinen Hügel am Rand eines überschwemmten Feldes und messen sich im Weitwurf kleiner Steine. Immer wieder matscht und platscht es, wenn die Steine auf den feuchten Boden treffen oder in den großen Pfützen versinken, die sich auf den Feldern ausgebreitet haben. Schon eine halbe Stunde lang werfen die Kinder Steine in Richtung des Flusses. Moritz versucht, eine Baumgruppe zu treffen, die in der ansonsten eher flachen und eintönigen Landschaft eine kleine Abwechslung bietet. Es gelingt Moritz fast, einen der weit entfernt stehenden kahlen Bäume zu treffen. Da horchen die Kinder mit einem Mal auf. Der Klang des Steines, der zu Boden fällt, ist ganz anders als bei den anderen Würfen. Kein Matschen, kein Klatschen, sondern das hohle Scheppern von Metall. Moritz wirft noch einen Stein. Erst ist nur ein Rascheln zu hören, als der Stein durch das dichte Buschwerk fliegt, das unten an den Stämmen der Bäume wächst. Doch dann, als der Stein endlich landet, hören sie wieder das metallene Geräusch. Vorsichtig warten die Kinder in ihren gelben Gummistiefeln über das Feld, sinken bei jedem Schritt tief ein in den matschigen, überschwemmten Boden. Sie erreichen die Baumgruppe. Jetzt ist Vorsicht geboten, denn hier irgendwo verläuft der Fluss. Der ist aber jetzt von dem flachen Wasser, das sich über die Felder gelegt hat, nicht zu unterscheiden. Heute ist alles ein großer See. Bei den Bäumen angekommen, können die Kinder aber sehen, wo genau der Fluss verlaufen muss, denn rote Schlieren strömen an der Oberfläche entlang. Abwasser aus einer der Textilfärbereien in der Stadt. Jetzt ist es Susanne, die entdeckt, was aus der Entfernung nicht zu sehen war. Zwischen den dichten Büschen hat sich ein hellblaues Auto tief in den schlammigen Boden gegraben. Das Heck ragt leicht nach oben. Einer der Hinterreifen hat keinen Bodenkontakt mehr und die Motorhaube zeigt in Richtung Fluss und hängt halb im Wasser. Susanne erkennt trotz des vielen Schlamms sofort, um was für ein Auto es sich handelt. Denn das Mädchen kennt sich mit nichts so gut aus wie mit Autos. Ihr Vater arbeitet in einer Werkstatt in Mussum und sie liebt es, ihn nach der Schule dort zu besuchen. Der Wagen mit dem charakteristischen, vinylüberzogenen Dach ist ein Opel Admiral. Ganz vorsichtig geht Moritz näher an das Auto heran. Immer tiefer sinkt er in den Boden ein. Wasser läuft von oben in seine Stiefel, als er mit dem Ärmel seines Anoraks den Schlamm von einem Seitenfenster wäscht. Erschrocken macht er einen Schritt zurück. »Was ist?«, fragt Susanne. Doch im nächsten Moment kann sie es durch das vom Schlamm befreite Fenster selbst sehen. Auf dem Fahrersitz des Opels sitzt eine leblose Person.
Was dieses Auto mit den anderen Ereignissen des Jahres 1975 zu tun hat, wer die Person am Steuer ist und was mit ihr passiert ist, das erfahren wir später. Ich verspreche euch, dahinter verbirgt sich eine ziemlich krasse Geschichte und eine Geschichte, auf die wir nur gestoßen sind, weil wir uns eigentlich mit einem ganz, ganz anderen Thema beschäftigt haben. Wir, das sind Sarah Giese, die habt ihr gerade schon gehört.
Hallo.
Johannes Kraas, der ist nicht nur der Komponist unserer Musik und der Produzent unserer Sounds, der hat auch die Übersicht über alle Archivtöne, die wir euch in diesem Podcast zuspielen werden.
Hallo.
Und ich bin Christoph Thiemann. Wir begrüßen euch alle, die ihr uns jetzt zuhört. Wir drei, wir haben schon seit Jahren zusammengearbeitet, auf der Bühne, im Radio, Hörspiele, Podcasts haben wir zusammen produziert, haben uns aber auch immer wieder mit Zeitgeschehen beschäftigt und so sind wir daran gekommen, das zu machen, was wir, wie gesagt, eigentlich machen wollten, nämlich Sarah.
Einen Podcast über die kommunale Gebietsreform 1975.
Ja, es tut mir leid, aber egal wie oft ich das höre, es klingt wirklich nicht wie etwas, das man erzählen würde, um irgendwie interessant rüberzukommen. Und was machst du so? Du, ich mache gerade einen Podcast über die kommunale Gebietsreform
75. Ja, ich weiß, kommunale Gebietsreform.
Wir könnten auch KGR sagen.
Ja, von mir aus, okay. Also ich weiß, das klingt jetzt nicht wirklich nach einem super spannenden Thema, aber das war in den 70er Jahren echt ein Riesenaufreger.
Ja, und das wollten wir mit unserem Podcast näher beleuchten. Also wieso das so viele Leute vor 50 Jahren auf die Palme gebracht hat. Das sollte eigentlich das Thema sein.
Ja, eigentlich. Aber dann sind wir in der Recherche auf was ganz anderes.
Ja, nicht vorgreifen. Der Weg dahin, der ist ja eben wichtig und ohne den geht's ja nicht.
Ja, stimmt.
Wir drei, wir sind alle nach der Gebietsreform geboren. Ja, ich guck mal auf eure Augen.
Eindeutig. Ja.
Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Mich hat das immer total gewundert, dass zum Beispiel Leute aus Wattenscheid, dass die das immer ganz blöde fanden, dass sie jetzt zu Bochum gehören müssen. Oder dass es Leuten immer ganz wichtig war, dass sie eigentlich aus Reda oder aus Wiedenbrück kommen, aber bitte auf gar keinen Fall aus Reda-Wiedenbrück.
Ja, das sind zwei Städte, die auch erst in den 70er Jahren zusammengelegt worden sind. Oder hier Krange zum Beispiel. Das gehörte dann nämlich plötzlich zu Herne. Das kennt ihr ja vielleicht von der Kranger Kirmes, ne?
Das ganze Bundesland ist voll von solchen Geschichten. Eben, dass in den 70er Jahren Gemeinden zusammengelegt worden sind, dass Kreise neu gebildet worden sind.
Ja, und dass die Leute damit aber auch total unzufrieden gewesen sind. Für uns, also wir sind ja in diese neuen Strukturen hineingeboren. Für uns waren diese Verwaltungseinheiten, sind es ja letztendlich, die es dann nach 75 gab, die waren für uns total normal. Aber für die älteren Leute, die eben noch die alten Kreise, die alten Städte gekannt hatten, für die war das ein echt krasser Einschnitt.
Und das habe ich nie verstanden. Ich hatte überhaupt kein Verständnis dafür, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir gedacht, also ja, ich kann schon verstehen, dass es einem wichtig ist, dass man in Deutschland lebt, vielleicht auch NRW und die Stadt selbst natürlich auch. Aber ob die Stadt jetzt zu einer größeren dazugehört oder nicht, ob das jetzt der Kreis Lüdinghausen ist oder Unna, boah, ja, von mir aus. Also mir war das immer egal.
Ging mir ganz genauso, ja.
Aber egal, wo ich hingehört und nachgefragt habe, immer wieder habe ich erzählt bekommen, dass man das doch so traurig findet, dass man sein altes Nummernschild am Auto nicht mehr haben durfte oder dass man plötzlich nur noch ein Stadtteil von der ehemaligen Nachbarstadt war. Tja, und dann habe ich doch irgendwann mal wissen wollen, wieso das für Leute denn so ein Problem ist.
Das lässt sich ja vielleicht auch ein bisschen aus der damaligen Zeit erklären, oder? Also ich meine heute zum Beispiel, wo die Verwaltung immer digitaler wird.
Ja, wäre schön, wenn die mal digital wäre.
Ja, es ist schon klar, was du meinst. Aber also ich meine, es ist ja schon nicht mehr so wie in den 70ern. Was jetzt teilweise schon online geht, da musstest du früher wirklich zum Amt laufen. Mhm. Und da war es dann schon wichtig, wo das war. Ja, und von Globalisierung war da ja auch noch keine Rede.
Also du meinst, lokale Identität hatte da einen ganz anderen Stellenwert noch?
Ja, Du bist doch hier unser Geschichtsnerd. Woran denkst du denn, wenn du an die 70er Jahre denkst?
Okay, die 70er. International ganz großes Thema ist dann natürlich der Vietnamkrieg und die Proteste dagegen. Wir haben die Ölkrise weltweit und wenn wir nach Deutschland gucken, da ist die Koalition aus SPD und FDP. Willy Brandt ist der erste sozialdemokratische Bundeskanzler.
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
Es gibt die Aussöhnungspolitik mit dem Osten, Kniefall zu Warschau. Ich denke aber auch an Terrorismus, die RAF-Morde.
Schleyer wurde offenbar verletzt, möglicherweise entführt.
Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in München. Ich denke aber auch an die anderen Themen dieses Jahrzehnts, Aufklärung und Emanzipation. Mhm. Oswald Kolle, Schulmädchenreport.
Kolle appelliert an niedrigste sexuelle Instinkte.
Auf der anderen Seite die erste Ausgabe der Emma. Es gibt ein gesteigertes Umweltbewusstsein, die Grünen entstehen so langsam. Ich sehe direkt vor mir auch so Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber und Prielblumen, wo wir gerade bei Aufklebern sind.
Die hatten wir auch.
Sehr, sehr bunte Prielblumen. Und wo wir gerade bei bunt sind, denke ich natürlich auch an Disco. Und an welche Musik denkst du, Johannes? Du bist ja da der Experte.
Ja, also wie viel Zeit habe ich denn?
Wenig. Nee, wenig. Nicht so viel.
Ja, okay. Also die Klassiker natürlich. Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, die Jackson 5, Elton John. Aber natürlich auch Bee Gees.
Deine 15 Sekunden sind um. Oh. Sie sind der Meinung, das war Spitze.
Ja, stimmt, stimmt. Das war Hans Rosenthal, Dalli Dalli.
Genau. Ich bleibe aber sitzen, spring nicht hoch.
Besser. Ja, und es gab in Nordrhein-Westfalen eben die kommunale Gebietsreform.
Ach ja, stimmt. Darüber wollten wir eigentlich reden.
Genau, genau. Das ist die Reform, die überall in NRW neue Kreise und Gemeindegrenzen gezogen hat. Auch eben im Münsterland. Und das ist ja die Region, um die es hier im Podcast ganz besonders gehen soll. Und um uns erstmal einen Überblick darüber zu verschaffen, haben wir uns mit einer Expertin getroffen. Und ich glaube, Johannes, du hast von der auch was in deinem Audioarchiv.
Genau. Ja, hören wir doch einfach mal rein.
So, mein Name ist Renate Volks-Kuhlmann und ich bin Archivarin. Und ich bin ja jetzt stolze Archivarin oder Stadtarchivarin von Bocholt. Und zuvor war ich mehr als 30 Jahre lang Archivarin beim Kreis Borken.
Ja, Renate kommt also nicht nur aus der Region, die uns beschäftigt, sondern ja, sie befasst sich sogar von Berufswegen damit und hat für uns noch etwas besser, als ihr das gerade gemacht habt, mal für uns zusammengefasst, worum es dabei denn überhaupt ging.
Nach dem Zweiten Weltkrieg baute man ja die Städte und die Region wieder auf und es lief auch alles ganz gut, aber Mitte der 60er Jahre merkte man diese Verwaltungsstrukturen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gab ganz viele kleine und kleinste Ämter, also hier im Landkreis Borken gab es 40 Gemeinden und Städte und die Hälfte der Gemeinden hatte weniger als 1000 Einwohner. Und es gab sogar Kleinstgemeinden wie Westenborken oder Homa, die hatten 200, 300 Einwohner. Und da kann man sich vorstellen, die konnten ja gar keine Verwaltung bezahlen, noch in jemand Hauptamtliches und ehrenamtlich. Das wollten die Amtsbürger oder die Bürgermeister auch nicht machen, so nebenbei abends am Schreibtisch. Und die haben sich damals zusammengetan zu sogenannten Ämtern. Also kleine Gemeinden, 10, 12 Gemeinden hier rund um Bocholt, die haben sich zusammengeschlossen oder rund um Borken im Amt Marbeck-Rasfeld oder hier im Amt Liedernwerth. Und die haben dann einen Amtsbürgermeister gehabt und einen Amtsdirektor oder Amtmann, der die Verwaltungssachen für die erledigte. Aber erst musste man im Gemeinderat beschließen, dann musste man im Amtsrat beschließen und man musste sich auch erstmal mit 10 Gemeinden einigen. Und wenn man meinetwegen eine neue Straße bauen wollte oder eine Volksschule, dann zu mir hin, hier muss der Weg als erstes ausgebaut werden. Also so diese klassischen Konflikte, man sah so sein lokales Interesse, aber dass man so größere Projekte stemmen konnte, passierte eigentlich gar nicht mehr. Die Verwaltung war nicht mehr, ja, verwaltet oder die konnten Gesetz praktisch nicht durchsetzen und im Ehrenamtlichen noch weniger.
Und Renate hat uns auch erklärt, wieso es für Leute aus kleineren Gemeinden ja jetzt blöd war, auf einmal zu einer anderen, meist größeren Stadt dazuzukommen.
Man gibt eben dann auch ein Stück regionale Identität auf. Und wenn ich mir vorstelle, ich lebe in so einer Gemeinde mit 500.000 Einwohnern, ich kenne natürlich auch jeden und jedermann. Die Wege sind kurz, man kann seine Interessen bekunden. Wenn man ein Baugrundstück braucht, dann fragt man beim Amtsbürgermeister nach und so, da kriegt man das auch so, oder man möchte seinen kleinen Gewerbebetrieb oder seine Bäckerei erweitern oder so, dann klappt das ja auf diesem informellen Gebiet ganz gut. Aber sobald es größere Sachen gibt, dann geht es auch nicht mehr vorwärts.
Und so langsam kriege selbst ich ein Gefühl dafür, wieso den Leuten die Reform nicht so ganz gepasst hat. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch jetzt nicht begeistert, wenn zum Beispiel, um irgendwie in der Verwaltung was zu sparen, wenn da zum Beispiel die Bundesländer irgendwie neu sortiert werden würden und das Münsterland kommt dann, weil irgendeiner findet, das passt doch kulturell viel besser zum Emsland, kommt das Münsterland dann zu Niedersachsen dazu.
Ja, ja, genau. Und dann ist es nämlich so, dass du für alle wichtigen Verwaltungssachen nach Hannover dich aufmachen müsstest.
Wer will denn nach Hannover?
Danke, nein.
Ja, aber die Geschichte, die wir jetzt erzählen wollen, die spielt ja im Münsterland. Und genauer gesagt in dem Kreis, der heute der Kreis Borken ist. Christoph, du bist doch von hier, oder?
Nee. Ich bin aufgewachsen im Kreis Unna. Mhm. Die Stadt wäre aber früher Kreis Lüdinghausen gewesen. Johannes, du bist hier aus dem Kreis.
Mhm. Ja, genau. Ich komme aus Stadtlohn, also Kreis Borken jetzt.
Ah, genau. Und was war das, bevor es zum Kreis Borken kam,
das
75?
Das war Landkreis Ahaus vorher.
Gut, also wir sind im westlichen Westfalen, heißt einen Schritt zu weit und man steht mitten in den Niederlanden. Das Land hier ist sehr flach, sehr weit, man kann prima Radfahren und ja, es ist eher landwirtschaftlich geprägt, ne?
Ja, nicht nur landschaftlich. Ich würde sagen, es ist auch sehr industriell geprägt, vor allem durch die Textilindustrie, die war da wahnsinnig stark. Die ist in den 70er Jahren, in denen wir uns befinden, da ist die noch existent, mhm. Die ist schon ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber die ist noch da.
Mhm. Für alle, die uns sehen können, haben wir hier mal eine Karte aus der Zeit vor der Gebietsreform. So. Und die Städte, um die es uns besonders geht, sind hier Bocholt und Borken. Die klingen auch noch sehr ähnlich. Mhm. Wer uns nicht sehen kann, der kann die Städte jetzt mal irgendwie bei Google Maps oder sonst wo sich mal ansehen.
Und von außen betrachtet, da sind das auch einfach nur zwei Städte im Münsterland, im westlichen Münsterland. Ja, die liegen gerade mal maximal 20 Kilometer auseinander. Die sind beide nicht weit von der holländischen Grenze entfernt. Man spricht noch Plattdeutsch, gerade in den 70er Jahren. Und die Kirche, die ist auch noch sehr wichtig. Und die Vereine, besonders die Schützenvereine.
Schützenfeste sind ja hier total wichtig. Diese ganzen Schützenvereine tragen dazu bei, dass die Leute eben so lokal sich identifizieren. Weil bei einigen Schützenvereinen das tatsächlich so ist, wenn man jenseits der Gemarkungsgrenze wohnt, also auf der anderen Straßenseite, kann man nicht mehr in den entsprechenden Schützenverein eintreten, sondern muss den anderen nehmen. Bei den kleineren
16.
ist das so. Nee, 18. Also bei den kleineren ist das so. Es gibt aber auch einen Bürgerschützenverein, der dann quasi für alle gilt und da kann man eintreten, wenn man möchte.
18 Schützenvereine, das muss man sich mal vorstellen, in einer Stadt von knapp 40.000 Einwohnern. Das war Britta Kusch-Arnhold, die Leiterin des Stadtmuseums in Borken. Da ging es jetzt also um Borken.
Ja, und einer unserer Interviewpartner hat auch das hier gesagt. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Satz.
Ein Stereotyp wäre vielleicht Eigenheim, Schützenverein, Eiche Rustikal.
Das war Dr. Norbert Fasse, Stadthistoriker aus Borken. Aber das gilt natürlich generell für die ganze Region.
Einziger Unterschied zwischen Bocholt und Borken auf den ersten Blick: die eine Stadt ist größer als die andere.
Ja, da muss man schon ein bisschen genauer hingucken, um dann doch die feinen Unterschiede zu erkennen. Johannes, spiel doch mal den Ulrich Passlick.
Der ehemalige Baudezernent.
Ja, ganz genau.
Natürlich war Bocholt immer die bedeutend größere Stadt, was die Einwohnerzahl betraf. Also ich denke, im Jahr der kommunalen Neugliederung, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wird Bocholt mindestens doppelt so viel Einwohner wie Borken gehabt haben. Außerdem war Bocholt natürlich eine Arbeiterstadt, kann man sagen. Hier wurde sehr viel mit den Händen gearbeitet, während Borken auch aufgrund der Flächengröße natürlich sehr stark noch landwirtschaftlich geprägt war. Das waren wir auch, aber im Verhältnis zu den Industriearbeitsplätzen war das natürlich marginal, was dann an sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hier noch in der Landwirtschaft gearbeitet hat.
Tja, und jetzt wird in der kommunalen Gebietsreform ausgerechnet geplant, dass Bocholt, also die größere Stadt, zum Kreis Borken dazukommen soll.
Ich finde, der Bocholter schaut immer mit einer gewissen Hochnäsigkeit ins Umland. Das hat er damals im Rahmen der kommunalen Neugliederung schon getan und das macht er immer noch. Borken Kreisstadt, aber das ist natürlich schon eine der größten Demütigungen, die Bocholt jemals erfahren hat, nach Borken zur Kreisverwaltung fahren zu müssen.
Das Thema, das war damals hoch emotional.
Absolut. Auch wenn es jetzt ein bisschen schnipselig wird, spiel doch nochmal Renate Volks-Kuhlmann, unsere Bocholter Stadtarchivarin.
Die Bocholter haben sich natürlich gegen die Einkreisung gewehrt. Und die haben auch Proteste gemacht, haben auch größere Demos gemacht vor dem historischen Rathaus. Im Prinzip haben sie auch die, aus meiner Sicht, im Jahr 1972 ist die Stadt Bocholt, hatte Stadtjubiläum. Und auch da haben sie nochmal wirklich richtig auf die Kacke gehauen und nochmal richtig gezeigt, wir sind hier eine alte westfälische Stadt und wir waren immer frei und wir möchten auch frei bleiben. Ich will nicht sagen, die Stadtjubiläumsfeier war gleich ein ganzes Protest gegen die kommunale Neugliederung, aber sie haben auch nochmal also alle wichtigen Minister eingeladen und haben nochmal gesagt, wir sind so wichtig, wir können gar nicht eingegliedert oder eingekreist werden.
In der Zeitung von damals gibt es ein Bild und da stehen auf dem Platz vor dem historischen Rathaus in Bocholt die Leute wirklich dicht an dicht. 2500 Leute.
Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, der damals da mittendrin stand bei den Protesten gegen die Reform.
Ja, wir hören Georg Kettler.
Ich war damals 32 Jahre alt, als die Gebietsreform ihren Erfolg feierte oder nicht Erfolg, je nachdem. Ich bin hier geboren in Bocholt. Die ganze Familie wohnt schon 700 Jahre hier. Also aber so alt bin ich natürlich nicht. Und habe dort eigentlich mich engagiert. Ich habe auch auf dem Marktplatz gestanden mit Schildern.
Und was auf diesen Schildern steht, das kann man auf dem Foto in der Zeitung auch erkennen. Schau mal.
Ja, lasst Bocholt kreisfrei bleiben.
Und schau mal hier.
Mit 50 stirbt man nicht.
Ja, weil Bocholt erst vor 50 Jahren kreisfrei geworden ist, egal. Aber der Ton ist das, worauf ich hinaus will. Die Einkreisung war für einige Bocholter also gleichbedeutend mit dem Tod der Stadt. Das klingt schon sehr dramatisch. Aber für die Bocholter gilt eben...
Es ist nirgends besser als in Bocholt.
Johannes, kannst du vielleicht auch nochmal den Dr. Fasse, den Stadthistoriker, spielen? Der sagt, dass er... ein bisschen wissenschaftlicher.
Kein Problem.
Für bestimmte Leute ist das schon wirklich eine starke Zumutung gewesen. Eine Art, wie sie sich lebensgeschichtlich auch irgendwo andocken und verorten und so, da habe ich meine Wurzeln. Und das ist unterschiedlich ausgeprägt natürlich zwischen einzelnen Menschen allein schon. Aber es sind nicht wenige, die das so auch empfunden haben.
Das kommt aber doch auch ein bisschen davon, dass man jahrelang oder vielleicht noch länger die Vorurteile über den Nachbarn gepflegt hat, oder?
Bestimmt.
Zum Beispiel diese Kennzeichendiskussion, die war ja ganz besonders emotional. Klar, es geht ja auch um des Deutschen liebstes Kind, das Auto.
Jawohl.
Denn als eingekreist wurde, da verschwanden dann natürlich auch die liebgewonnenen Autokennzeichen. In diesem Fall BOH für Bocholt.
Ja, mein Name ist Ludger Nienaus. Ich war damals 24 Jahre. Ich kam so aus der Lehre bei einem Kfz-Betrieb. Als junger Mensch musste ich sehr viel rundfahren mit Zulassungen, Fahrzeuge zulassen. Vorher und nachher, also den Unterschied hat man dann schon sehr gut gemerkt.
Wir hatten schon vor dem 1.1.75 immer das Nummernschild BOR. Die Bocholter nannten es immer Bauer ohne Rücksicht. Aber ich finde Borken eine nette, übersichtliche Stadt. Und ich finde es wirklich ein bisschen noch überheblich von Bocholt, dass man sagt, wir sind die Größten und Besten.
Also wenn die Bocholter ein Borkener, ein BOR-Kennzeichen sahen, dann sagten sie, da fährt ein Bauer ohne Rücksicht.
Und ne? Wenn die Borkener ein Auto mit BOH sahen, dann sagten die, das steht für Bauer ohne Hemmungen.
Bauern waren sie also beide.
Ganz genau.
Ja, und darum ging es auch bei den Demonstrationen. Die Leute, die wollten ihr BOH-Kennzeichen behalten. Zum Beispiel stand da ja auch, BOH muss bleiben, als Parole auf den Schildern. Und ich finde, was hier jetzt so ein bisschen zu kurz gekommen ist bei allem, ist, du hast es ja in der Zeitgeschichte auch schon ganz schön vorhin oder in deinem Abriss über die Zeitgeschichte skizziert. Wir sind im Zeitalter von Demokratie lernen seit 30 Jahren. Und auch, ne, Willy Brandt, mehr Demokratie. Wagen. Also Partizipation spielt plötzlich wieder eine Rolle. Und dann in so einen Moment rein kommt so eine Entscheidung vom Reißbrett. Komplett von oben. Und die Leute fühlen sich handlungsohnmächtig übergangen. Und das ist auch ein Grund für die Demonstrationen.
Ja, und bei diesen Demonstrationen sind wir jetzt auf was gestoßen. Das hat uns stutzig gemacht.
Ach, na endlich. Jetzt wird's mal spannend.
Ja, und das hat eben mit den Schildern bei der Demo in Bocholt zu tun. Da stimmt nämlich was nicht.
Die Renate Volkskuhlmann, die hat uns draufgebracht.
Wenn man so Fotos von der Versammlung sieht, dann sind die BOH muss bleiben oder Bocholt muss frei bleiben. Das ist alles so perfekt gedruckt. Das haben Bürger nicht gemacht, denke ich. In der Zeit, da musste man mit der Hand seine Plakate schreiben, wenn es sei denn, man hatte im Hintergrund einen professionellen Organisator. Und auch das Bocholter Borkener Volksblatt hat sich stark engagiert, der örtliche Verleger, für diese Kreisfreiheit von Bocholt. Und ich glaube, da hat es auch Unterstützung gegeben im Konfigurieren von Plakaten. Das können Bürger eigentlich so nicht. Und es gab auch Aufkleber.
Ja, man muss sich das mal vorstellen. Und damals konnte man sich ja nicht einfach einen Aufkleber im Internet bestellen. Mhm. Plakate zu drucken, das war total aufwendig, das war total teuer. Du brauchtest die Infrastruktur. Die Frage ist also, steckte da irgendwer mit Einfluss oder vielleicht sogar mit viel Geld dahinter?
Gute Frage. Bernd Schmähing, der ist vom Stadtarchiv in Borken, der hat uns auch darin bestärkt, dass wir die richtigen Fragen stellen müssen.
Man muss nur die richtigen Fragen stellen, dann wird es interessant.
Zum Beispiel.
Es mag Leute geben, die sich für Verwaltungsreform auf wirklich der Verwaltungsebene sehr interessieren und das spannend finden. Aber zu erzählen ist es ja nicht so spannend, weil es ja keine schöne Geschichte ist. Aber wenn man sich fragt, warum sich denn Leute dagegen gewehrt haben, dann wird es ja schon spannender, um die Hintergründe zu erfahren. Dann wird es aber auch schwierig, weil das in den meisten Kommunalarchiven gibt es keine Unterlagen dazu, weil wir ja nur den Verwaltungsschriftverkehr haben. Teilweise haben sich Kommunen auch, die der Neugliederung nicht zugestimmt haben, auch gar nicht zu Wort gemeldet. Die haben gar nichts gesagt. Die haben es ausgesessen. Daraus kann man interpretieren, wie man möchte, aber wir haben halt keine Protokolle oder so, die das beschreiben, warum die denn dagegen waren. Das wäre aber das Spannende daran.
Also, wer hätte ein so großes Interesse daran gehabt, dass es 1975 keine kommunale Gebietsreform gibt?
Dazu nochmal Renate.
Die Politiker, die machten natürlich Druck oder sagten, ja, wenn wir nicht kreisfrei bleiben, dann müssen wir immer in Borken anfragen. Wir können nicht mal direkt mit dem Minister sprechen. Entscheidungen werden viel schwieriger. Nee, wir wollen direkt mit dem Innenminister sprechen. Also die Politiker wollten natürlich ihre Selbstständigkeit und auch die Verwaltung, die wollten die natürlich auch gerne behalten. Das ist klar. Und das spielt ja auch eine Rolle, sag mal, welche Besoldungsgruppe ich bekomme. Das ist ja bei einer kreisfreien Stadt immer besser, wie wenn ich nur eine kreisangehörige Stadt bin. Die Gruppen sind gleich viel besser. Also die haben natürlich auch ihre Eigeninteressen da vertreten.
Ja, und hier wird es jetzt langsam interessant, ne? Die Bevölkerung, die wollte ihre lokale Identität behalten. Also zum Beispiel eben in Form ihrer Autokennzeichen. Und die Politiker vor Ort, die fürchteten um ihre Position, um ihr Geld.
Aber der Protest hat ja nichts gebracht. Die kommunale Gebietsreform, die ist ja in Kraft getreten und dann kam es eben zur Einkreisung. Hast du diesen sehr dramatischen Text noch da, Johannes?
Ja, stand im Bocholter Boten. Wenn heute um Mitternacht die Glocken läuten, sind traditionsreiche Grenzen in der kommunalen Landwirtschaft aufgehoben. Das wohl umstrittenste Reformwerk in Nordrhein-Westfalen. Wenn heute Nacht die Glocken läuten, ist der neue Kreis an der Grenze geboren. Es ist der Kreis Borken, der von Gronau bis Isselburg reicht. Wenn heute um Mitternacht die Glocken läuten, ist Bocholt mehr als 50 Jahre lang kreisfrei gewesen.
Dramatisch.
Ja, und das passiert am 1. Januar 1975. Und am 5. Januar, da entdecken die beiden Kinder das Auto, das halb in der Bocholter Ahr hängt.
Der erste und einzige Polizist am Autowrack ist der Bocholter Hauptkommissar Jens Wellmann. Es ist eben Sonntag. Wellmann ist mit seinem Fahrrad zur Unfallstelle gekommen, denn Bocholter fahren immer überall mit dem Fahrrad hin. Susanne und Moritz, die beiden Kinder, waren, nachdem sie den Wagen gefunden hatten, rasch zu ihren Eltern gefahren und die hatten dann die Polizei verständigt. Jetzt steht also Wellmann, in Zivil mit seinen Gummistiefeln im Morast, am Rand der Bocholter Ahr und öffnet vorsichtig die Fahrertür des blauen Opel Admiral. Die Frau auf dem Fahrersitz ist eine brünette junge Frau. Wellmann schätzt sie auf Anfang 20. Den Spuren nach, die Wellmann am Wagen und an den Bäumen entdecken kann, ist der Wagen von der Straße abgekommen, dann heftig gegen einen der Bäume geprallt und erst dann langsam in die Ahr gerutscht. Die junge Frau ist beim Aufprall heftig gegen das Armaturenbrett geschleudert worden. Sie ist tot. Eine deutschlandweite Anschnallpflicht, die tritt erst am 1. Januar 1976 in Kraft. Im Wagen sind keine persönlichen Gegenstände zu sehen. Wellmann beugt sich vorsichtig ins Innere und zieht den Schlüssel ab. Dann stapft er um den Wagen herum und öffnet den Kofferraum. Auch hier nichts Persönliches, außer einer blauen Sporttasche. Als er die anhebt, entdeckt Wellmann darunter zwei Nummernschilder. Er stutzt, schließt den Kofferraum und bückt sich zum Nummernschild am Wagen hinunter. Das Kennzeichen ist voller Schlamm, also wischt Wellmann den Schmutz mit dem Ärmel seiner Jacke weg. Ein Bocholter Kennzeichen. Wellmann öffnet den Kofferraum wieder. Die Kennzeichen, die er unter der Sporttasche gefunden hat, sind Borkener Nummernschilder. Allerdings sind die Schilder nicht neu. Der Wagen soll also kaum umgemeldet werden. Wieso sind also Borkener Nummernschilder im Kofferraum eines Bocholter Wagens? Dann öffnet Wellmann den Reißverschluss der blauen Sporttasche. Unmengen Stoff sind drin, unordentlich in die Sporttasche hineingeknüllt. Wellmann zieht die Stoffbahn heraus. Es ist ein Transparent. Ihr macht unsere schöne Stadt kaputt, steht darauf. Und es ist über und über mit Blut beschmiert.
Und was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in Folge 2 von Die Einkreisung.